Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebenskunst, dem Podcast über Essstörungen und allem, was damit verbunden ist. Hallo und willkommen zu Lebenskunst, Essstörungen im Fokus. Diese Folge möchte ich ein bisschen anders starten, und zwar mit einer Frage. Eine Frage, die im therapeutischen Prozess mit Betroffenen von Essstörungen ganz zentral ist, und zwar: Wer bin ich ohne meine Essstörung? Ohne die Regeln, ohne die Kontrolle und vor allem auch ohne dieses permanente Gedankenkreisen rund um Essen, Körper und Gewicht. Die Frage könnte man auch ein bisschen anders stellen, und zwar: Was passiert, wenn sich die Essstörung nicht mehr anfühlt wie etwas, das ich habe, sondern wie etwas, das ich bin? Für viele Patientinnen und Patienten sind diese Fragen sehr schwer zu beantworten. Meist bleiben sie ohne eine konkrete Antwort, und viele empfinden eher ein Gefühl von Verunsicherung oder auch Angst. Essstörungen sind nicht ausschließlich Verhaltensweisen, und vor allem, umso früher sie beginnen und umso länger eine Essstörung andauert, umso höher bekommt die Essstörung eigentlich eine identitätsstiftende Funktion. Und in dieser Folge geht es genau um diesen Prozess, um den Übergang von "Ich habe eine Essstörung" hin zu "Ich bin die Essstörung" oder "Das bin ich". Weder eine Essstörung noch eine Identität entwickeln sich über Nacht. Ich glaube, das wissen wir eh alle. Es handelt sich dabei um Prozesse, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg entwickeln. Bei Essstörungen ist es häufig, dass bereits vor dem Beginn konkreter Verhaltensweisen in verschiedenen Lebensbereichen meistens Schwierigkeiten bestehen. Welche das dann genau sind, das ist ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. In der Regel übernimmt aber die Kontrolle über Essen oder die Instrumentalisierung von Essen vor allem zu Beginn eine ganz wichtige Funktion. Sie gleicht etwas aus, das davor irgendwie nicht ganz so gepasst hat. Und am Anfang ist meistens noch nicht so eine komplette Essstörung mit allen möglichen Symptomatiken zu erkennen, sondern es beginnt langsam und schleichend. Oft mit einzelnen kleinen Veränderungen wie ein bisschen weniger Essen, bestimmte Lebensmittel weglassen, ein bisschen mehr Kontrolle ausüben, vielleicht auch ein Tracking-App runterladen, gelegentlich mal Mahlzeiten kompensieren, einen Diätplan heraussuchen und so weiter. Und einerseits ist das halt einfach auch eine echt gute Beschäftigung, weil es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und nimmt sehr viel Raum ein und lenkt vor allem davon ab, vor den Dingen, mit denen man sich vielleicht eigentlich beschäftigen sollte. Und somit muss man sich in dem Moment halt eben nicht mit schwierigen Themen auseinandersetzen. Mit der Zeit aber, wenn man sich immer mehr in diese Welt hineinbegibt, passiert etwas ganz Entscheidendes. Die Essstörung beginnt sich auszuweiten. Es bleibt nicht bei diesen anfänglichen kleinen Verhaltensveränderungen. Die Essstörung weitet sich aus auf unser Denken, sie weitet sich aus auf die Gefühlswelt. Das heißt, auch im Denkprozess, im Alltag nimmt es immer mehr Raum ein, und das beeinflusst wiederum unsere Gefühle und das wiederum, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir Dinge erleben, wie wir Situationen wahrnehmen und empfinden. Das heißt, von einzelnen Verhaltensweisen geht es über in die Gefühlswelt, in die Gedankenwelt, in die Weltwahrnehmung und so weiter. Je länger und intensiver sich alles aber um Essen kreist, um Essen, Figur, Gewicht, die Zahlen auf der Waage, um Kalorien oder Regeln, je mehr diese Themen die Lebenswelt eines Menschen bestimmen und je stärker sich der Alltag danach ausrichtet, desto größer wird tatsächlich die Gefahr, dass so viel Zeit vergeht, dass man sich selbst kaum noch ohne diese Regeln, ohne diese Verhaltensweisen und ohne diese Denkmuster oder auch Ängste und Kreisläufe kennt. Und bei vielen Betroffenen geht die Essstörung dann allmählich in die Identität über. Das zeigt sich dann ganz oft in Aussagen wie zum Beispiel: Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich ohne die Essstörung wäre oder auch wie ich davor war. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was da wäre, wenn meine Gewohnheiten, die ich mir jetzt da quasi aufgebaut habe, nicht mehr da sind. Und hinzu kommt einfach oft auch, dass Betroffene teilweise, natürlich nicht alle, aber teilweise auch sehr jung sind, wenn die Essstörung beginnt. Ja, ich hatte schon, ich glaube, die jüngste, die ich mal hatte, war 9, aber viele sind eher so 13, 14, 15 auch, wenn die Essstörung beginnt, sich ein bisschen, also zu etablieren, zu entwickeln. Und dann vergeht Zeit, meistens Jahre. Und die Essstörung kann sich einfach chronifizieren, es kann sich verfestigen. Und allein die Pubertät, wenn man sich das mal anschaut, bringt ja eigentlich eine enorme Veränderung mit sich. Da werden wir kognitiv reifer, die Haltungen verändern sich, man entwickelt plötzlich eine Meinung, Werte entwickeln sich zunehmend. Und das bedeutet, dass viele Betroffene aber auch gar nicht wirklich auf eine Zeit davor zurückblicken können. Nicht nur wegen der Essstörung, sondern auch, weil sie damals schlicht einfach noch sehr jung waren. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 17-Jährige bei mir in der Therapie habe, die schon seit 3-4 Jahren in diesem Essstörungsstrudel drin ist, dann ist die Zeit davor eigentlich ihre Kindheit gewesen. Und natürlich ist sie mit 17 nicht mehr so, wie sie mit 12 gewesen ist. Das heißt, auf die Zeit zurückblicken ist dann schwierig, weil dann schaut man natürlich zurück auf das Kindsein. Und somit gilt es tatsächlich, sich ganz neu zu entdecken, wie bin ich aber vielleicht mit 17, wie bin ich, wenn ich volljährig werde. Also das ist manchmal dann ein bisschen eine Herausforderung auch, weil die Leute halt wirklich nicht wissen, okay, wie wäre ich denn ohne meine Essstörung? Anders verhält es sich bei Menschen, die erst im Erwachsenenalter eine Essstörung entwickeln. Hier besteht in der Regel die Möglichkeit, auf frühere Lebensphasen halt wirklich zurückzublicken und viele kennen sich selbst eben dann auch von früher noch. Und das kann in der Therapie meistens eigentlich ganz gut aufgegriffen werden und auch genutzt werden. Also Essstörungen sind etwas, was alle Lebensbereiche quasi beeinflusst. Es beeinflusst das Verhalten, das Denken, das Fühlen, es beeinflusst das Selbstbild und genau hier beginnen auch ein bisschen die Grenzen zu verschwimmen. Aber was bedeutet das? Normalerweise gibt es eine innere Grenze zwischen das bin ich als Person und das ist etwas, das ich tue oder habe. Ich gebe mal ein Beispiel, um es vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, was ich meine. Wenn wir einen Fehler machen, etwa jemanden anlügen, obwohl das eigentlich nicht unserem Wesen entspricht, wissen wir in der Regel sehr genau, so bin ich eigentlich nicht. Wir erkennen, dass das Verhalten falsch war, ohne daraus aber unsere gesamte Person abzuleiten. Ob wir uns dann entschuldigen können, ist eine andere Frage, aber das Beispiel verdeutlicht diese Trennung zwischen dem Sein und dem Verhalten. Ein anderes Beispiel, wenn ich krank werde oder mir ein Bein breche, bin ich im Alltag eingeschränkt. Vielleicht habe ich zum Beispiel einen Gips oder muss auch eine Zeit lang Krücken verwenden. Vieles richtet sich dann danach aus. Und dennoch weiß ich, ich bin nicht mein gebrochenes Bein, sondern ich habe ein gebrochenes Bein. Und bei einer lang anhaltenden Essstörung wird diese Grenze zunehmend mit der Zeit unscharf. Die Erkrankung wird nicht mehr als etwas Fremdes erlebt, sondern als Teil der eigenen Persönlichkeit. Und dann kommt es eben dazu, dass statt ich habe eine Essstörung, entsteht innerlich eher ein ich bin halt so. Oder ohne das wäre ich vielleicht auch nicht mehr ich. Und ab diesem Moment wird Veränderung nicht nur schwierig, sondern eigentlich ist es eine ganz existenzielle Bedrohung. Und um zu verstehen, warum Essstörungen so eine starke identitätsstiftende Wirkung haben können, müssen wir vielleicht zunächst mal klären, was Identität überhaupt ist. Identität ist nichts Fixes. Das ist kein fixer Kern oder etwas, was einmal entsteht und dann unveränderlich bleibt. In der Psychologie verstehen wir Identität eigentlich als einen lebenslangen Prozess, der nie zur Gänze abgeschlossen ist. Das macht ja eigentlich auch Sinn, weil mit 5 Jahren ist unsere Identität eine andere wie mit 15 oder 25, 35 oder 65. Das heißt, die Identität entsteht aus Erfahrungen, aus Beziehungen, die wir haben in unserem Leben, aus verschiedenen Rollen, die wir haben oder Rollenzuschreibungen. Die Identität entsteht auch aus inneren Überzeugungen, aus der Kultur, in der wir aufwachsen und der Art, auch wie wir uns selbst verstehen. Und das Problem im Jugendalter ist, Jugendliche stehen leider vor mehreren gleichzeitigen Entwicklungsaufgaben. Die Pubertät ist tatsächlich schon eine der schwierigsten Phasen im Leben. Es gibt immer wieder schwierige Entwicklungsphasen im Laufe eines gesamten Lebens, aber die Pubertät hat es schon in sich, weil es da halt schon zu massiven Umbrüchen kommt. Der Körper verändert sich nämlich einfach so stark und das ist nicht unwesentlich. Auch Emotionen werden viel intensiver, das Denken wird viel abstrakter und die Frage, wer bin ich, rückt quasi in den Mittelpunkt. Und Jugendliche sind einfach permanent auf der Suche herauszufinden, wer sind sie eigentlich, was mögen sie nicht, was ist so ihre Meinung, ihre Haltung, wie kann ich mich integrieren, wo gehöre ich dazu. Identität ist in dieser Lebensphase einfach noch ganz, ganz stark im Aufbau. Wenn wir dann schon älter sind, 30, 40, 50, haben wir viele der Dinge durchaus auch schon abgeschlossen und ein besseres Bild davon, wer wir sind. Auch körperlich verändern wir uns zwar natürlich, aber gerade so in diesem mittleren Teil unseres Lebens im Erwachsenenalter, bevor wir uns dann wieder körperlich verändern, weil wir alt werden, haben wir eine relativ lange Zeit, wo unser Körper sich, wenn dann nur langsam verändert. Aber in der Pubertät ist das eben sehr, sehr stark. Und somit gibt es einfach in der Pubertät, in dieser Lebensphase, kein stabiles inneres Gerüst, an dem sich Betroffene orientieren können. Ja, weil sie einerseits ist das, was die Eltern sagen, irgendwie richtig und wichtig. Auf der anderen Seite wollen sie sich davon distanzieren und ablösen. Dann braucht man sie aber wieder, dann will man aber nicht. Also ist da auch in einer ganz starken Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz. Sie setzen sich viel intensiver mit Gleichaltrigen auseinander. Das heißt, der Vergleichsaspekt rückt nochmal um einiges mehr in den Vordergrund. Dann werden Werte hinterfragt, Rollenbilder hinterfragt, Normen hinterfragt. Nichts hat mehr quasi seinen fixen Platz, was an sich schon sehr verunsichert. Und viele beginnen, ein inneres Bild von sich selbst zu formen. Und die Pubertät, würde ich mal sagen, ist einfach eine Phase, die ist sehr experimentell. Jugendliche probieren sich aus, um eben halt all diese Fragen von wer bin ich, wie will ich sein, wo gehöre ich dazu, was macht mich wertvoll, zu beantworten. Und wie gesagt, wenn man vielleicht so an die eigene Pubertät und diese Zeit zurückdenkt, kann man sich vielleicht selbst noch daran erinnern, wie unsicher man auch immer wieder war, wie stark der Selbstwert geschwankt hat, wie hoch auch die Abhängigkeit eigentlich war von äußeren Rückmeldungen, wie wichtig Anerkennung war, wie wichtig es war, dazuzugehören, ja nicht anders zu sein oder irgendwie uncool. Also ständig auch in so einem Modus von, ich muss mich anpassen, um dazuzugehören. Neurobiologisch kommt dazu, dass eben emotionale Systeme sehr aktiv sind, während so dieses regulierende, reflektierende Strukturen sind da leider einfach noch nicht ganz vollständig ausgereift. Mit 17 schon besser wie mit 14. Also das braucht wirklich einfach Zeit. Das Gehirn macht dann nochmal enorme Entwicklungssprünge. Ich finde, man in der Arbeit mit Jugendlichen merkt man das meistens auch total, wie plötzlich von einem Jahr aufs andere da einfach auch in der Reflexionsfähigkeit beispielsweise sich enorm getan hat. Und das ist einfach, da merkt man, das Gehirn ist in der totalen Entwicklung drin. Und das Ganze macht aber Jugendliche emotional offener, verletzlicher, aber auch sehr lernfähig. Und deshalb können aber so ganz klare Konzepte, Regeln und Rollen eine sehr starke, stabilisierende Wirkung haben. Und genau hier liegt diese Verletzlichkeit für psychische Symptome, unter anderem Essstörungen. Und jetzt ist es aber trotzdem nicht so, dass alle die Jugendlichen irgendwie eine Essstörung entwickeln und nicht jede jugendliche Krise mündet in einer psychischen Erkrankung. Und das wirft dann halt schon so die zentrale Frage auf, warum sind manche Jugendliche besser geschützt und andere tun sich da schwerer? Was schützt Jugendliche? Und es gibt schon Schutzfaktoren, die in dieser sensiblen Entwicklungsphase stützen können, auch wenn sie natürlich jetzt keine Garantie darstellen. Und da gibt es auch sehr viele Studien dazu, und man hat halt herausgefunden, dass beispielsweise verlässliche Bezugspersonen ganz wichtig sind. Also Bezugspersonen, die emotional erreichbar sind, aber auch eine finanzielle Grundsicherung gibt den Jugendlichen sehr viel Sicherheit. Ein Umfeld, in dem Gefühle benannt werden dürfen, als auch die Erfahrung, angenommen zu sein, auch ohne Leistung oder sich anpassen zu müssen. Genauso wichtig sind aber auch stabile soziale Beziehungen, funktionierende Freundschaften oder auch die Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit oder dass Jugendliche sich in Räumen bewegen, in denen sie sich halt auch ausprobieren dürfen, ohne beschämt zu werden. Aber auch Hobbys haben einen ganz großen Schutz, ist ein großer Schutzfaktor, weil damit einfach auch Zugehörigkeitsgefühl oft verbunden ist, gerade wenn man zum Beispiel in einem Verein ist. Und bei jenen, die psychisch gesund erwachsen werden, zeigt sich oft rückblickend, dass solche Faktoren zumindest teilweise und zeitweise vorhanden waren. Nicht perfekt, meistens nicht durchgängig, aber ausreichend, um zu stabilisieren und so weit Halt zu geben, dass einfach, ja, die Personen sich gut entwickeln konnten und ja, die Krisen, die sie zu meistern hatten, auch gut meistern konnten. Wenn wir uns nun aber den Betroffenen zuwenden, die da massiv ins Wanken geraten, aus unterschiedlichen Gründen, Überforderung, Stress, Ausgrenzung, Diskriminierung oder aufgrund von verschiedenen Traumata oder unsichere Lebenssituationen und so weiter, dann sehe ich in der Praxis meist Personen, die ihre innere Stabilität nicht wirklich aufbauen konnten und ganz viel Unsicherheit verspürt haben über einen langen Zeitraum, mit Situationen auch konfrontiert wurden, die sie total überfordert haben und mit denen sie eigentlich nicht zurechtgekommen sind. Und dann kommen halt die Grundbedürfnisse noch dazu, die manchmal dann auch nicht ganz so befriedigt wurden und vor allem eben das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle und vor allem auch ein ganz starker Wunsch nach einem Gefühl der Sicherheit. Und genau hier werden Essstörungen besonders attraktiv. Das ist wirklich so der Punkt, wo die Essstörung dann zugreift, weil die Essstörung eben Kontrolle bietet über den sich verändernden Körper. Die Essstörung strukturiert den Alltag. Sie hilft tatsächlich auch bei Entscheidungen, da sich alles danach beginnt auszurichten. Es hat ganz klare Regeln, egal wie chaotisch die Zeit ist. Es gibt die Möglichkeit dadurch zur Emotionsregulation. Es ist wie ein innerer Kompass, könnte man auch ein bisschen sagen. Oft wird die komplexe Welt einfach sehr stark reduziert und vereinfacht. Und oft beantwortet es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch Fragen, die offen waren, wie was darf ich nicht, was ist richtig, was ist falsch. Und dafür kann es leider sehr hilfreich sein. Das heißt, am Anfang ist so eine Essstörung und die Auseinandersetzung mit dem Körper und sich zu optimieren und möglichst gesund essen extremst verlockend, weil es so viel Löcher oder Wunden schließt, die davor einfach da waren. Ja, und wenn Essstörungen in dieser Phase eben entstehen, können sie besonders tief mit der Identität verknüpft werden, weil Essstörungen eben häufig Funktionen übernehmen, die eigentlich eine gesunde Identität tragen sollte. Die Gefühlsregulation, die Struktur, die Orientierung, der Selbstwert, die Anerkennung. Und somit wird die Essstörung zu einer, würde ich mal sagen, funktionalen Identitätsrolle. Und genau deshalb ist das Loslassen dann so schwer. Man gibt nicht nur ein Verhalten auf, sondern einen Teil des eigenen Selbstverständnisses, einen Teil dessen, wie man sich selbst sieht. Und vor allem, wenn es eben in der Jugend recht früh entwickelt wurde, wurde man mit einer Essstörung halt gefühlt erwachsen oder zumindest ein bisschen älter. Und ein wichtiges Ziel in der Therapie ist somit, eine stabile Identität und somit eine innere Stabilität zu entwickeln, abseits der Essstörung. Das heißt, ein Gefühl eben von Orientierung, von Sicherheit, von emotionalen Halt, Vertrauen, Geborgenheit und so weiter. Und da gibt es zwei Konzepte, die total wichtig sind, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Und zwar ist das eine die Selbstkohärenz. Das klingt jetzt nach einem sehr schwierigen Begriff, aber ich erkläre gleich, was das ist. Damit ist das Gefühl gemeint, innerlich stimmig zu sein. Also das heißt, dass Gedanken, Gefühle und Handlungen zusammenpassen. Man erlebt sich selbst als nachvollziehbar und zusammenpassend. Und wenn dieses Gefühl fehlt, entsteht eigentlich eine innere Zerrissenheit. Und das zweite Konzept ist die Selbstkontinuität. Das beschreibt das Gefühl, über die Zeit hinweg derselbe Mensch zu sein. Zum Beispiel, ich habe mich verändert, aber mein Kern ist geblieben. Das fasst es, finde ich, sehr gut zusammen. Aber ich habe jetzt trotzdem noch eine Metapher für euch vorbereitet, um es nochmal besser zu erklären. Man kann sich selbst wie ein Haus vorstellen, das sich über die Lebenszeit hinweg aufbaut. Ja, und die Selbstkohärenz ist dabei das Gefühl, dass dieses Haus einen inneren Zusammenhang hat, dass die Räume miteinander verbunden sind, dass man weiß, wo man steht in diesem Haus, dass man weiß, wie man sich in den Räumen bewegen kann, in welchem Raum man sich befindet. Also es passt alles zusammen. Und die Selbstkontinuität bedeutet, dass dieses Haus über die Zeit hinweg wiedererkennbar bleibt. Es wird aber ganz sicher im Laufe des Lebens vielleicht umgebaut, renoviert oder erweitert durch neue Räume, weil neue Erfahrungen. Aber man hat dennoch das Gefühl, das ist immer noch mein Haus. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Bei vielen Menschen mit einer Essstörung ist dieses innere Haus eben nicht stabil gebaut. Manche Räume fehlen, andere sind vielleicht brüchig oder es gibt Tabuzonen, wo man gar nicht erst hineingeht. Und es gibt meistens auch sehr wenig tragende Wände. Und dann kommt die Essstörung ins Spiel. Die Essstörung tritt dann nicht einfach als Störung auf, sondern sie wird zu einem provisorischen Gerüst, wie eine Art Baugerüst. Dieses Gerüst gibt Halt, es schafft Ordnung, es strukturiert den Alltag und dieses innere Erleben durch eben klare Regeln, Grenzen, Aufgaben. Und wenn wir uns das Haus eben anschauen, es ist ein Gerüst um dieses Haus, um es zu stabilisieren. Es ersetzt tragende Wände, vielleicht auch eine Verstärkung der Bodenplatte. Es bildet eine Art Decke, um ja, damit man nicht nass wird, dass man halt gut geschützt ist. Das Problem ist aber, dieses Ersatzgerüst verhindert leider, dass sich dahinter das eigentliche Haus neu aufgebaut werden kann oder halt stabilisiert werden kann. Dieses Gerüst ist kein Zuhause und es hält auch nicht auf Dauer. Und es erlaubt einfach kein freies Leben im Inneren. Und wirklich, je länger es stehen bleibt, desto schwerer wird es, das eigentliche Haus einfach fertig zu bauen. Und das heißt, die therapeutische Arbeit bedeutet in diesem Bild nicht, das Gerüst jetzt einfach wegzureißen, weil das wäre absolut fatal, das würde nicht gehen. Es bedeutet nach und nach aber tragende Wände zu richten. Also ein stabileres Selbstgefühl zu lernen, wie kann ich mit Emotionen umgehen, auch, dass man Emotionen spüren darf, dass Emotionen kommen in Wellen, dass man sie aber schon aushält. Durch Beziehungserfahrungen, positive Beziehungserfahrungen und so weiter, diese Auseinandersetzung mit sich selbst. Und dann beginnt man einmal einfach an einer Ecke. Man reißt nicht das ganze Essstörungsgerüst ein, aber vielleicht, wenn jemand dann schafft, sich ein bisschen drauf einzulassen, darf man mal an einer Ecke beginnen und mal schauen, was braucht denn das Haus quasi innerhalb dieses Gerüsts, um zumindest mal eine tragende Wand aufbauen zu können. Und erst wenn das eigentliche Haus, also die eigene Identität, es hinkriegt, sich selbst zu tragen, erst dann wird dieses Gerüst, also die Essstörung, überflüssig. Und genau darum geht es bei Selbstkohärenz und Selbstkontinuität. Nicht darum, nie zu wackeln, sondern darum, ein inneres Zuhause halt zu entwickeln, das auch dann stehen bleibt, wenn sich außen etwas verändert oder auch mal ein Sturm aufzieht. Weil das Leben ist ja nicht immer leicht. Es bringt Schwierigkeiten mit sich und dafür braucht man die Ressourcen und die Stabilität, dem auch standhalten zu können, ohne dass gleich alles einstürzt. Das heißt, das bedeutet eigentlich, ich kann mich entwickeln, ohne mich selbst zu verlieren, oder ich kann auch neue Schritte gehen, ohne meine Identität zu verlieren. Also, Essstörungen sind selten wirklich nur ein Thema rund ums Essen, Gewicht oder Körper. Ganz häufig ist sie einfach Ausdruck von viel tiefer liegenden Bedürfnissen. Und ein Bedürfnis von den Menschen ist, ihre Identität zu finden. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann da die Essstörung einfach eine gute Ersatzidentität liefern. Und eben gerade in sensiblen Entwicklungsphasen wie der Pubertät, aber auch später, kann eine Essstörung Funktionen übernehmen, die eigentlich dem Selbst zustehen sollten. Also das heißt eben diese Struktur, die es gibt, diese Orientierung und all das, was ich eh schon öfters gesagt habe. Therapie ist also deswegen auch so wichtig, dass man da einfach wirklich gut hinschaut, und die Identitätsarbeit ist eine ganz, 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 ganz zentrale. Und ich gehe da mit dem Ansatz heran, nicht etwas Falsches muss korrigiert werden, weil das finde ich nicht, sondern es darf vielleicht was Neues entstehen und etwas Älteres oder Altes, das mal wichtig war, vielleicht auch ein bisschen abgelöst werden. Genau, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben, wie die Essstörung sich in die Identität hineinentwickeln kann und warum die Essstörung dann auch so wichtig ist. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt, und ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder mit rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!